MCAST, der Innovationspodcast. Wie wir morgen unterwegs sind. Willkommen bei MCAST, dem Podcast, der fragt, welche Mobilität wollen wir und wie kommen wir dahin? Wir denken Zukunft, stellen Ideen auf den Prüfstand und diskutieren, was sie für uns bedeuten. Hallo Felix, ich stand letzte Woche morgens auf dem Weg zur Arbeit in der Straßenbahnhaltestelle und es war so richtig dunkel, es war kalt, jeder war irgendwie mit sich selbst beschäftigt und hat es plötzlich so richtig laut geknallt. Ich habe mich total erschrocken und die Leute um mich rum, glaube ich, auch, und da hat einfach eine Frau ein Schild umgefahren, das am Ende dieser Haltestelle stand.
Aber euch ist nichts passiert, oder? Ihr seid mit einem Schock davon gekommen?
Ja, zum Glück. Das geht nämlich manchmal irgendwie einfach schneller, als man denkt. Direkt neben dem Schild ist die Ampel, um zur Straßenbahn zu kommen. Und da haben zeitgleich einige Schulkinder die Straße überquert. Und das Schild ist halt auch ein ganzes Stück geflogen. Da hätte leicht irgendwie was passieren können.
Ja, das passiert ja auch echt innerhalb von Sekunden. Mir ist das auch letztens passiert. Da war ich im Parkhaus und wollte ausparken. Und im Parkhaus ist ja eh immer ein bisschen eng und unübersichtlich. Und da habe ich mich dann so ein bisschen verkalkuliert und hinterrücks die Säule gerammt. Und dann sitzt man im Auto und denkt sich nur, hä? Wie ist es denn jetzt gerade dazu gekommen? Ich habe doch geguckt und eigentlich ein gutes Gefühl für das Auto. Wie konnte das denn jetzt passieren?
Manchmal ist es ja ehrlicherweise auch Pech. Oder man könnte jetzt sagen, menschliches Versagen. Wir machen nun mal Fehler, das gehört dazu. Und im Straßenverkehr ist das halt leider extrem gefährlich und da kann ein einfacher Fehler schnell ganz schön schlimme Folgen haben.
In den beiden Situationen war es ja gar nicht so schlimm. Da ist niemandem was passiert, nur ein Blechschaden. Aber es werden halt auch regelmäßig Menschen verletzt, zum Teil tödlich.
Wir haben uns die Zahlen der Unfälle mal angeschaut und die werden zum Glück seit Jahren immer besser. Es gibt immer weniger Unfälle und vor allem sinkt die Zahl der Toten.
Das liegt auch an der Technologie, die über die Zeit entwickelt wurde. Und Fahren sicherer macht, klar. Am Anfang waren das erstmal Kindersitze, Sicherheitsgurt, beziehungsweise dann auch die Pflicht, angeschnallt zu sein. Aber mittlerweile machen vor allem Fahrassistenzsysteme einen Unterschied. Die unterstützen Fahrerinnen und Fahrer, halten Abstände und warnen vor Gefahrensituationen.
Und trotzdem sind wir immer noch weit entfernt davon, dass niemand mehr im Straßenverkehr stirbt. Das hat sich unter anderem die Europäische Union für das Jahr 2050 zum Ziel gesetzt. Null Tote auf den Straßen. Vision Zero.
2050, das sind jetzt noch 25 Jahre, aber wie kommen wir jetzt dahin? Was muss technologisch noch passieren? Und auch jenseits der Technologie, muss man Fahrerinnen und Fahrer besser aus- oder weiterbilden? Muss man Teilnehmer des Straßenverkehrs und Teilnehmerinnen Kinder besser sensibilisieren oder muss man vielleicht infrastrukturell noch nachhelfen?
Wahrscheinlich ist es, wie immer, ein Zusammenspiel dieser Punkte. Um einen besseren Überblick zu bekommen, wie es um die Verkehrssicherheit in Deutschland steht und was die Vision Zero genau bedeutet, sprechen wir heute mit Stefan Grieger, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrats.
Anschließend geht es im Gespräch mit Steve Nitschner, Geschäftsführer von Wildstyle Network, um das MFAN-Projekt Collision Zero und die technologische Seite von sicherer Mobilität.
Ich bin Johanna Drumann.
Und ich bin Felix Schneider. Viel Spaß.
Stefan Grieger ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Er ist außerdem ausgebildeter Polizist und Volljurist. Nach verschiedenen Stationen beim Sozialverband Deutschland e.V. wechselte er 2008 zum Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Dort leitete er das Hauptstadtbüro sowie das Referat Politik und Recht, bevor er 2021 zum Hauptgeschäftsführer berufen wurde. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Grieger.
Ja, ich bin gerne bei Ihnen, Frau Drumann, und bin gespannt auf das Gespräch.
Herr Grieger, zum Einstieg. Wie steht es aktuell um die Verkehrssicherheit in Deutschland? Wie sieht die Statistik aus?
Ja, es sieht so aus, dass wir im Jahre 2023 alleine 2.800 39 Verkehrstote hatten und 366.557 verletzte Personen. Eine riesige Zahl also. Ich hätte auch etwas anders anfangen können und sagen können, es sieht von Jahr zu Jahr eigentlich besser aus, weil wir seit Ende der 60er, 70, Anfang 70er Jahre, wir kommen von einer Zahl von 20.000 Verkehrstoten nur in Deutschland West. Und von daher sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Man muss aber feststellen, wir sind auf einem Plateau. Also die Zahlen bei den Getöteten und den Schwer- und Schwerstverletzten verändern sich derzeit nicht.
Das sind ja jetzt sehr hohe Zahlen. Gibt es Länder jetzt in Europa zum Beispiel, die da deutlich besser abschneiden?
Es gibt nicht viele Staaten in Europa, die so viel besser die so viel besser abschneiden. Wir sind immer so unter den ersten 4 bis 6 Staaten in Europa. Auch das ist natürlich sehr gut, aber wir wollen als Deutschland natürlich eigentlich auch führend sein. Aber wenn ich einen Staat nennen darf an der Stelle, das ist natürlich Schweden. Ich nehme an, wir sprechen auch in den nächsten Minuten noch ein bisschen darüber. In Schweden hat man halt sehr frühzeitig erkannt, dass man eine Vision Zero Strategie fahren muss und hat dementsprechend noch erheblich mehr Maßnahmen und die Wichtigkeit auch in den Vordergrund gestellt, die Verkehrssicherheit einfach bedeutet.
Damit haben Sie das Hauptthema unserer heutigen Folge ja auch schon einmal erwähnt, nämlich die Vision Zero. Was ist das eigentlich genau? Wo kommt das her und was bedeutet das?
Ganz ursprünglich stammt die Vision Zero aus einem Unternehmen aus DuPont, und zwar schon aus Anfang des 19. Jahrhunderts. Das war ein Schwarzpulverhersteller, der feststellte in den ersten Wochen und Monaten seiner Tätigkeit, dass sie im Unternehmen laufend in die Luft flogen, also auch Waggons, die dann aufs Gelände fuhren und ähnliches. Und der hat dann gesagt, das Wichtigste ist eigentlich die Gesundheit meiner Mitarbeiterin und hat eine Strategie für den Arbeitsschutz entwickelt, die da auch lautete, dass zum Beispiel die Manager verantwortlich sind für das, was ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch tun. Das ging sogar so weit, dass die Manager dann auf dem Betriebsgelände wohnen mussten, wo natürlich dann das Interesse noch viel größer ist, dass alles gut funktioniert. Und es ist dann später aufgenommen worden, ich sagte es bereits, durch Schweden, insbesondere als man eben gesagt hat, das Wichtigste ist ein sicheres Verkehrssystem und wir müssen sozusagen gerade auch eine Änderung in den Gedanken, in den Köpfen hinbekommen, dass wir nicht alleine den einzelnen Verkehrsteilnehmer oder die Verkehrsteilnehmerin verantwortlich machen, sondern dass wir es als Gesamtsystem sehen. Und das hat Schweden entsprechend umgesetzt und hat damit, sagen wir mal, einen Paradigmenwechsel erzeugt, weil plötzlich auch diejenigen, das heißt so immer schön, die Systemgestalter, also diejenigen, die Straßen bauen, diejenigen, die für die Verkehrsüberwachung zuständig sind, die Verkehrsteilnehmenden selber natürlich auch, aber dass alle, die sozusagen an diesem System, an dem Komplex Straßenverkehr teilnehmen, eine Mitverantwortlichkeit haben. Also das läuft sozusagen unter dem Stichwort geteilte Verantwortung.
Wenn man sich jetzt diese aktuellen Unfall- und auch Todesfälle, die Zahlen anschaut in Deutschland und darüber nachdenkt, dass das ja schon relativ lange eigentlich ein Wert ist, den wir verfolgen, wie realistisch ist es denn dann überhaupt, an diese Vision Zero zu glauben?
Ich halte das nach wie vor für sehr realistisch, weil wir können ja sehen im Arbeitsschutz, wo es eben losging. Ich habe das erwähnt, mit der Firma DuPont, dann von vielen Unternehmen mit aufgenommen. Wir sind ja gerade, was den Arbeitsschutz angeht und gerade auch in Deutschland durchaus führend weltweit, weil wir den Arbeitsschutz so ernst genommen haben. Und daran sieht man, wenn man etwas kontinuierlich durchführt und daran glaubt und die Menschen davon überzeugt und entsprechende Regelung schafft, ist das durchaus auch möglich. Und ich will Ihnen ein zweites Beispiel geben. Ich habe das bei der Zahl der Getöteten noch nicht so erwähnt, aber diese 2.700 Getöteten, das hört sich immer so einfach an. Da erstmal sind bei jedem Getöteten etwa 115 weitere Personen betroffen, Familienangehörige, Freunde, Rettungsdienste. Und zweitens ist es so, wenn wir uns diese Zahlen mal versuchen, bildlich vorzustellen und wir nehmen mal an, wir würden die in entsprechende Flugzeuge stecken, diese Menschen, dann würde in Deutschland jeden Monat mindestens eine Boeing 737-800 abstürzen. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, und bei der Eisenbahn ist es auch nicht anders, wir erwarten, wenn wir dieses System Eisenbahn betreten oder in ein Flugzeug steigen, dann erwarten wir, dass wir sicher ans Ziel kommen. Warum haben wir uns so daran gewöhnt, dass das im System Straßenverkehr nicht der Fall ist, sondern wir immer ein sehr hohes Risiko im Grunde genommen noch haben, dort auch zu verunglücken. Dank hervorragender Fahrzeugtechnik vielleicht nicht mehr so schwer wie früher, aber passieren kann es eben. Und der letzte Punkt an der Stelle vielleicht noch dazu, die DEKRA macht so eine wunderbare Landkarte, wo sie halt aufführt für Europa, und mittlerweile gehen sie auch darüber hinaus, welche Städte zum Beispiel diese Vision Zero, also null Getötete im Straßenverkehr, in den vergangenen Jahren schon erreicht haben. Und da gibt es tatsächlich Städte, die haben teilweise seit 3 oder 4 Jahren keinen Getöteten mehr. Und das macht mich optimistisch, dass es durchaus erreichbar ist.
Welche Maßnahmen sind notwendig, um der Vision Zero näher zu kommen?
Ja, ganz viele natürlich. Vor allen Dingen, dass man sehr systematisch, glaube ich, daran geht und dass vor allen Dingen, ich hatte es genannt, die Systemgestalter auch da sehr gut zusammenarbeiten. Also dass die Fahrzeugtechnik ihren Beitrag leistet, wie auch die Politik, die an bestimmten Stellschrauben, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Strafgesetzbuch, natürlich auch das ihrige tun kann, die Vorschriften, die gemacht werden, und die Leitlinien für den Bau von Straßen, Audits, die durchgeführt werden. Also das ist eine ganze Reihe davon, um es etwas abzukürzen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hat schon vor mehreren Jahren die wichtigsten 10 Top-Forderungen aus seiner Sicht aufgestellt. Die will ich jetzt nicht alle nennen, aber es geht sozusagen los von der Verkehrsüberwachung, die gezielt verstärkt werden soll, bis zur Sicherheit, die durch die Verbesserung der Infrastruktur erhöht werden soll, Fahrerassistenzsysteme, Automatisierung und Vernetzung forcieren, bis hin, und das ist dann wieder ein Verhaltensthema, die Qualifizierung von Fahranfängerinnen und Fahranfängern zu verbessern.
Und wo sehen Sie vielleicht die größten Potenziale? Denn wir haben ja so eine Dreigeteiltheit, sag ich mal. Wir haben den Menschen, also das menschliche Verhalten. Wir haben die Technologie in den Fahrzeugen und wir haben letztlich ja die Infrastruktur. Wo würden Sie sagen, haben wir das größte Potenzial?
Ja, das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Was die Fahrzeugtechnik angeht, das hatte ich erwähnt, da haben wir seit Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Vielleicht ist auch ein Teil oder ein großer Teil unserer Fortschritte, was die Zahl der Getöteten angeht, auch darauf zurückzuführen. Nichtsdestotrotz kann man da auch noch weitermachen. Das Thema Infrastruktur, da kann man ganz viel machen. Stichwort ist hier die fehlerfreie eine Straße zu bauen oder auch im Landstraßenbereich, wo wir jedes Jahr, und das hat sich seit 15 Jahren nicht geändert, etwa 60% der Getöteten im Straßenverkehr zu verzeichnen haben. Da kann man sehr viel machen. Da kann man zum Beispiel 2+1 Spuren sich überlegen. Das heißt, dass nur an bestimmten Stellen, die sind dann aber entsprechend auch ausgewiesen, überholt werden darf, sodass der Verkehrsteilnehmer weiß, ich muss jetzt nicht stundenlang hinter einem LKW hin und hinterherfahren, sondern ich habe die Möglichkeit, dann auch sicher zu überholen. Das Problem, was ich nur auch sehe und viele andere auch im Bereich Infrastruktur, ist halt, das kostet eine Menge Geld. Und das müssen natürlich Bund, Länder und Kommunen dann aufbringen. Und angesichts der Diskussion, die wir gerade im Finanzbereich, auch in Deutschland haben, glaube ich nicht, dass die Fortschritte dann dort so schnell erreicht werden. Und Sie hatten den Verhaltenspunkt angesprochen oder den Menschen an sich, den man auch, wie gesagt, nicht aus der Verantwortung nehmen sollte. Da fällt mir immer der Punkt Alkohol ein, weil es ist uns seit Jahren nicht gelungen, also schon eine gewisse positive Entwicklung, aber wir haben nach wie vor als Fehlverhalten von Fahrern und Fahrern im Straßenverkehr den Genuss von Alkohol und sich dann entsprechend ans Steuer setzen oder auch aufs Fahrrad steigen. Das gilt genauso. Deswegen würde ich mir da sehr wünschen, dass die Politik an der Stelle mehr Mut hätte und zu diesem absoluten Alkoholverbot im Straßenverkehr kommen könnte.
Und wenn Sie das jetzt einmal auf eine Maßnahme vielleicht, die man sehr schnell und sehr niedrigschwellig und vielleicht auch vor dem finanziellen Aspekt gut umsetzen könnte, welche wäre das?
Ja, da fällt mir schon wieder die Landstraße ein. Auch da sind wir ja seit vielen Jahren dabei. Wir haben einfach ein Geschwindigkeitsproblem nach wie vor, insbesondere auf zu schmalen Landstraßen, also gerade Landstraßen unter 6 Meter. Da hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat den entsprechenden Beschluss dazu gefasst. Auch der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat sich vor Jahren noch viel intensiver dafür ausgesprochen, dass man zum Beispiel dort ein Tempo 80 generell anordnen könnte. Und ich möchte da noch einen Schritt weiter gehen, dass man an den sogenannten Knotenpunkten und Einmündungen tatsächlich generell ein Tempo 70 vorschlägt beziehungsweise anordnet, weil dann natürlich die Verletzungsschwere schon mal erheblich geringer ist, aber es würde sicherlich auch dazu führen, dass der ein oder andere schwere Verkehrsunfall dann vermieden werden könnte. Und das wäre eine Maßnahme, die könnte, glaube ich, auch noch relativ kostengünstig und schnell umgesetzt werden.
Und vor dem Aspekt der Verkehrssicherheit, wie steht der Verkehrssicherheitsrat zum autonomen Fahren?
Da muss, glaube ich, auch noch mal wieder neuer Schwung hinein. Trotzdem auch durch die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, die wir ja sehr unterstützen und von denen wir möchten, dass sie verstärkt eben eingebaut und vor allen Dingen auch genutzt werden. Vor diesem Hintergrund glauben wir schon, dass das automatisierte Fahren eine Zukunft hat und kommen wird. Und das haben ja, hat ja unser Gespräch jetzt schon ergeben. Man geht immer so davon aus, dass etwa 10% der Ursachen von Getöteten im Straßenverkehr mit der Fahrzeugtechnik oder mit den Umständen oder Ähnlichem zu tun haben, aber nach wie vor 90% mit menschlichem Verhalten. Und wenn der Mensch dann von Jahr zu Jahr jetzt immer stärker unterstützt wird, bis hin irgendwann zum automatisierten Fahren, geht man schon davon aus, dass man diese Quote erheblich senken kann. Und von daher sind wir dem durchaus sehr positiv eingestellt.
Abschließend würde ich Ihnen gerne 5 Fragen stellen, die Sie bitte kurz, also in 1 bis 2 Sätzen beantworten. Wann kommen wir an den Punkt, dass Vision Zero Realität ist?
Ja, ich richte mich da mal nach der Europäischen Union und die glaubt, dass wir das bis etwa 2045 geschafft haben sollten.
Was sind die 3 größten Herausforderungen der Vision Zero?
Na, die erste Voraussetzung ist, dass die Menschen das in ihr Herz mit aufnehmen müssen, dass die Politik das im Herzen tragen muss, um es intensiv weiter verfolgen zu können. Ich glaube, da gibt es eigentlich nicht 3 Punkte, sondern wenn wir alle davon überzeugt wären, dann würden alle Systemgestalter das Ihrige tun, um das System Straßenverkehr auf 0 Getötete herunterzubringen.
Und was sind die nächsten Schritte zur Vision Zero?
Ja, ganz konkret, wir haben eine Bundestagswahl jetzt vor uns und es wird erneut der Fall sein, wir werden eine Reihe von neuen Abgeordneten haben und die gilt es zunächst einmal davon zu überzeugen, also die Politik insgesamt, dass Vision Zero die richtige Strategie ist und wir werden dann die Kollegen und Kolleginnen beraten, dass sie die richtigen Schritte jetzt in der neuen Legislaturperiode von der Bundesebene her tun und sie vor allen Dingen dann auch intensiv mit den Ländern daran arbeiten, die Zahl der Getöteten zu senken.
Und welche gesellschaftlichen Herausforderungen sind damit jetzt verbunden?
Alleine das Thema der Verbesserung der Verkehrssicherheit in die Köpfe zu bringen, das ist die Herausforderung, dass die Gesellschaft auch das sich zu Herzen nimmt und nicht denkt, das ist so eine persönliche Schuldgeschichte, dass jemand einen Fehler gemacht hat, sondern dass wir als Gesellschaft die Dinge zum Guten hin verbessern können im Bereich der Verkehrssicherheit.
Was wird durch Vision Zero für die Gesellschaft verbessert?
Ja, ich fange mal mit einem ganz profanen Punkt an. Alleine die Kosten werden massiv gesenkt werden. Die Bundesanstalt für Straßenwesen ermittelt das immer, ist so bei summa summarum 30 Milliarden Euro Kosten, die das pro Jahr macht. Davon sind ungefähr die Hälfte die Sachschäden und die andere Hälfte die Personenschäden. Und ja, wenn Sie Menschen haben, die getötet werden oder schwerst verletzt sind, die können einfach am Arbeitsleben nicht mehr so teilhaben. Und insofern bringt das der Gesellschaft sehr, sehr viel, neben dem ganzen Leiden, was wir nach wie vor auf den Straßen haben und was dann vermieden würde.
Nachdem wir mit Stefan Grieger die Perspektive des Verkehrssicherheitsrates auf Vision Zero beleuchtet haben, werfen wir nun einen Blick auf die technologische Seite.
Steve Nitschner ist Co-CEO von Wildstyle Network, eine Innovationsagentur mit den Schwerpunkten in den Bereichen Technologie und Entrepreneurship. Er arbeitet an Standorten auf der ganzen Welt an Strategien und Produktinnovationen für verschiedene Kunden. Dabei unterstützt er zum Beispiel Gründer dabei, Ideen in Unternehmen zu verwandeln. Hallo Herr Nitschner, schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Nitschner, was sind die drei größten Innovationen momentan in den Bereichen Verkehrssicherheit?
Gute Frage. Die drei größten Innovationen, die benennen wir eigentlich immer gerade mit so einer Art Superzyklus. Nicht unbedingt nur für Verkehrssicherheit, sondern grundsätzlich für Anwendungen. Und da ist natürlich im Bereich der Verkehrssicherheit ein enormer Uplift möglich, weil durch den Einsatz von größeren Datenmodellen, mit denen wir arbeiten können und dürfen, bis hin quasi Big Data, bis hin zu logischerweise auch der Verarbeitung durch KI und dann aber auf der anderen Seite des Superzyklus die Akzeptanz der Nutzer, dass die deutlich höher geworden ist und dass auch nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die Taschen tiefer geworden sind bei den Nutzern für Dinge auch Geld auszugeben. Das ist in der Vergangenheit so noch nie da gewesen.
Können Sie einmal erklären, was Sie unter Superzyklus verstehen?
Naja, im Prinzip ist ein Superzyklus etwas, wo verschiedene Technologien das erste Mal so aufeinandertreffen, dass damit ganz neue Anwendungszwecke entstehen, die vorher jahrelang oder vielleicht auch jahrzehntelang stagniert haben in der Innovation und sich nicht weiterentwickeln konnten. Und hier ist es in der Verkehrssicherheit das erste Mal seit vielen, vielen Jahren genauso, dass wir wirklich einen wahnsinnigen Schub erleben und Sachen möglich machen können, Anwendungsfälle, die vorher nicht der Fall waren.
Wo sehen Sie denn aktuell noch den größten Hebel, um Verkehrssicherheit zu verbessern?
Wenn man über den größten Hebel spricht, dann ist es das Training und vor allem also das Training innerhalb der, sagen wir mal ganz trocken, Verkehrserziehung. Das Training dahingehend und das Training so umzubauen, dass Menschen viel mehr bewusst ist, was im Straßenverkehr passiert. Und da sehen wir einen der größten Hebel. Also sogar einen Hebel, der mit absoluten Daten auch beweisen kann, dass wir die Lerneffizienz, also das, was wir sonst in Fahrschule, im Verkehrssicherheitstraining in Schulen, im menschlichen Miteinander, was wir sonst da machen, können wir es schaffen, die Lerneffizienz mit zum Beispiel Virtual Reality, Mixed Reality, mit Technologie um 70% zu steigern.
Sie haben erwähnt, dass Sie den Faktor Mensch als den größten Hebel ansehen und dass Sie glauben, dass Verhaltensänderungen notwendig sind, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Dazu nutzen Sie teilweise Technologie, um Training in der Verkehrssicherheit voranzubringen. Da setzt auch Ihr M-Fund-Projekt Collision Zero an. Mögen Sie einmal erzählen, worum es in Collision Zero geht?
Collision Zero ist, wenn man es ganz kurz pitchen würde, eine VR-gestützte Unfallpräventionsplattform. Es nimmt reale Unfalldaten und bringt das in eine interaktive Simulation. So können Kinder und andere Verkehrsteilnehmer am Ende lernen, durch eine immersive Erfahrung, also wirklich als wären sie in der Welt, in der Szene drin, das wirklich Abgefahrene dabei ist, was es eben auch so lebensnah macht, ist, dass wir nicht durch irgendwelche Szenarien gehen. Wir gehen nicht durch irgendeine Straßenkreuzung. Wir gehen durch die Straßenkreuzung, die die Schüler und Schülerinnen an der Stelle erleben und vor der Tür haben. Und das ist im Prinzip, was Collision Zero in einem jahrelangen Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer durch den M-Fund gestützt entwickelt hat und daran forscht und das dann parallel auch versucht in eine Anwendung zu übersetzen, damit vor allem Kinder lernen im Verkehr im Vorfeld, bevor ein Unfall passiert, logischerweise, Situationen viel souveräner zu erkennen und schon mal durchgespielt zu haben. Und das auch mit einem hohen Spaßfaktor dran, mit einer sehr hohen Lerneffizienz da dran, im Idealfall im schulischen Umfeld oder im Umfeld zu Hause mit den Eltern.
ich versuche gerade mir das vorzustellen. Also sie sind dann in einem Klassenraum mit mehreren Kindern und dann haben die Kinder diese VR-Brillen auf und sehen in dieser VR-Brille jetzt die Kreuzung, über die sie täglich marschieren, und dann sehen sie da einen Verkehrsunfall. Und was passiert dann? Also gehen die Kinder dann durch den Klassenraum und reagieren dann entsprechend auf das, was sie in der VR-Brille sehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, richtig. Sie sehen das Szenario, sie verstehen, dass sie vielleicht zu früh gegangen sind oder dass der andere Autofahrer sie nicht gesehen hat, weil er in die andere Richtung geguckt hat, oder in einem Szenario, was wir gerade fertig durch den Produkttest gebracht haben und Akzeptanztest, wie sie sehen, dass ein LKW-Fahrer, häufige Ursache im Übrigen im Verkehrsunfällen, ein LKW-Fahrer das Kind gar nicht sehen konnte. Und dann kommen von den Schülerinnen und Schülern diese Lerneffekte raus, dass sie sagen, oh, ich wusste ja gar nicht, dass der mich gar nicht sieht, der kann mich ja gar nicht sehen. Deswegen verstehe ich jetzt, dass ich da ganz anders reagieren muss und vorsichtig sein muss, weil sie einen Perspektivwechsel vornehmen.
Ist das denn überhaupt massentauglich? Also ist es überhaupt möglich, alle Kinder in Deutschland dafür zu sensibilisieren? Oder wäre es dann nicht viel günstiger zu sagen, wir verändern was an der Infrastruktur?
Ich denke, wie immer ist es ein mehrschrittiges Multilevel-Arbeiten sozusagen. Die Infrastruktur, die Awareness dazu, dass wir unseren Verkehr anders strukturieren müssen, auch vielleicht sogar die Fahrschulbildung anders strukturieren müssen, das ist vorausgesetzt natürlich, das müssen wir machen. Allerdings muss ich sagen, ich glaube und bin sogar ziemlich überzeugt davon, weil wir es auch in den Daten sehen, auch in der Akzeptanz sehen, bin ich überzeugt davon, dass wir mit dem Einsatz von Technologie einen Massenmarkt erreichen können. Wir haben Nachfragen, die wir gerade momentan gar nicht bedienen können, von Eltern, die sagen, ich will gern das für mein Kind anbieten. Wir haben zu Hause so eine VR-Brille, läuft die da drauf? Das können wir bejahen. Und das ist auch eine interessante Bewegung, die es in den letzten Jahren auch bei den Eltern gegeben hat. Das ist, was ich eingangs sagte, dass die Akzeptanz auch für eine Kommerzialisierung da ist und auch dafür Geld zu zahlen für solche Anwendungen, dass man die aus einem App Store laden kann, ganz niedrige Hürden hat, dass man die sogar auch mit einem Telefon anwenden kann und einem Cardboard. Also die Hürden extrem zu senken, sodass wir den Massenmarkt da auch im Blick haben können und ehrlich gesagt am Ende natürlich auch irgendwann mal ein bezahlbares Produkt draus machen können, das ist absolut gegeben. Da haben wir auch schon nicht nur Schritte unternommen, sondern sind auch in ersten Tests, User Acceptance Test, wie wir das nennen, um herauszufinden, was sind denn unsere Hürden bei Eltern und wie können wir die Hürden abbauen? Wie können wir nicht nur eine VR-Brille, die ja auch in der Anschaffung Geld kostet, nutzen, sondern wie können wir auch das Mobilgerät nutzen?
Herr Nitscher, ich möchte Ihnen zum Schluss noch drei Fragen stellen, auf die ich Sie bitte, mit jeweils nur einem oder maximal zwei Sätzen zu antworten, also relativ kurz. Und ich starte mal mit der ersten Frage. Wann kommen wir an den Punkt, dass die Vision Zero Realität ist?
An dem Punkt, dass Vision Zero Realität werden kann, sind wir jetzt schon, weil wir die Veränderung sehen, und zwar eine deutliche. Dass Vision Zero, also die Road to Zero, so umgesetzt ist, bedarf noch mindestens 10+ Jahre, weil wir auch ein V2X ermöglichen müssen, also ein Vehicle to Everything, wo auch die Verkehrsteilnehmer direkt eingebunden werden müssen.
Was sind die drei größten Herausforderungen?
Eine der größten Herausforderungen ist die Finanzierung der Innovationsforschung darin. Eins. Die zweite Herausforderung ist, dass wir Technologiefähigkeit haben, sprich in unserem Fall ist es VR und VR auch im weiteren Uplift sieht. Herausforderung Nummer drei ist Daten.
Herr Nitschner, was sind die nächsten Schritte?
Also, es gibt drei nächste große Schritte, auf die wir achten. Erstens Skalierung der Technologie und Datenintegration. Zweitens ist breite Implementierung in die Bildung hinein, in Fahrsicherheit rein, aber auch in die Welt der Eltern hinein. Und das dritte ist wirtschaftliche und politische Verankerung von unserer Plattform und auch der Fahrsicherheit im Allgemeinen.
Ganz herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner vom Verkehrssicherheitsrat und dem EMFAN-Projekt Collision Zero. Wir freuen uns sehr, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder dabei wart und würden uns sehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne und teilt den Podcast. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns an impact@tuv.com.